Nun, Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi, Arabi, Money Rich. Wissen, wer der Babo ist? Attention, mach bloß keine Harakets, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Und damit herzlich willkommen zu Papierschnitt, dem Podcast für Bücher, Filme, Serien oder was uns sonst noch so einfällt. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich mega hier drüber, denn ich sitze allein heute hier, so darüber freue ich mich auch erstmal. Aber wir reden unter anderem über die Haftbefehl-Doku, über Babo. Und ich habe ein ganz großes Bedürfnis darüber zu reden, denn die war gut. Netflix hat was rausgehauen. Und Netflix dachte sich wahrscheinlich auch in dem Jahr, oh, wir haben Haftbefehl ein Jahr begleitet. Und Mann hat der, also der hat performt. Sagen wir es mal so, der Mann hat performt. Aber der Reihe nach, der Reihe nach. Wir reden heute teilweise über Haftbefehl Doku, aber auch generell, was ich sonst noch so gesehen habe in letzter Zeit. Es geht mal wieder um Filme. Ja, Bücher kommen noch. Entspannt euch, Leute. Die Bücher und so weiter kommen noch. Kommen alles noch wieder. Du weißt doch Bescheid, wie es ist. Aber gerade bin ich eher so im Film-Serien-Modus und gerade ein bisschen wenig Kopf für Lesen, was auch mal gut sein kann. Aber es kommt alles wieder. Aber was ich noch gesehen habe, das verrate ich euch jetzt. Ich habe neben der Babu-Doku, die ich gesehen habe, Stand heute, und ich verrate aber nicht, was heute ist, ich habe Stand heute noch Wayward gesehen. Unberechenbar. Auch auf Netflix. Und ich habe noch Amrum im Kino gesehen. Und nein, es war kein Dokumentarfilm, sondern der Film Amrum, der mega gehypt wurde auch. Und ich verstehe noch nicht so ganz, warum. Aber ja, das sind erstmal die drei Filme, die ich gesehen habe, beziehungsweise Serien. Und darüber möchte ich mit euch reden. Es kann aber auch sein, dass noch welche dazukommen, weil ich glaube, die Folge kommt ein bisschen später raus. Ich nehme das hier quasi vorher auf, weil ich gerade so ein bisschen gehypt bin, was Reden angeht, beziehungsweise ich möchte einfach über Babo mit euch reden. Das ist eigentlich so das Wichtigste für mich. Und deswegen nehme ich das jetzt schon auf. Aber ich wollte schon mal einen Ausblick geben, was noch so dabei ist. Wie die Folge heißen wird, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber ich rede einfach mal drauf los, weil ich möchte darüber reden. Und ich möchte erstmal drüber reden. Ich bin ein großer Hip-Hop-Rap-Fan, kann man fast sagen. Also ich höre es schon relativ lange. Als Kind habe ich mich ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich immer dachte so, oh, Rap-Musik, das ist doch immer nur mit diesen Idioten und diese ganzen, die ganzen Schimpfwörter werden da gesagt und das ist doch nichts Schönes. Bis dann 2008 Peter Fox kam und mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat, denn 2008 kam das Album Stadtaffe raus und auf einmal gab es so Rap-Musik, die nicht irgendwie mit Schimpfwörtern oder sonst was zu tun hat, sondern deutscher Sprachgesang. Und das war einfach cool. Das hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören, das mitzuwappen und wappen, ja, ich kann sie aussprechen. Halten wir fest, ich kann das eher nicht aussprechen. Bitte don't judge. We listen and we don't judge. Jeder kennt's. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wenn ihr judged. Würde mich sehr freuen. So, genau. Einfach da mitzusingen, mitzuwappen. Und dann ging es immer ein bisschen weiter. Dann hat es angefangen noch ein bisschen weiter mit, ich weiß noch, Fettes Brot an Tagen wie diesen. Übelst geiler Track. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, ja, mit anderen Rappern zu hören oder eben, ja, andere deutsche Musik. Dann habe ich auch irgendwann Sido mal gehört, Bushido und so ein bisschen. Und dann habe ich mich so ein bisschen da reingelebt, immer wenn ich so ein bisschen, ja, Teenager-Alter, Jugendlicher, Erwachsener wurde, habe ich da immer mehr gehört, investiert. Alligator ist natürlich mein absolut Favorite. Der war dann auch mein richtiger Durchbruch 2015, als ich ihn dann vorher auch schon gehört habe, mit Trostpreis und so, 2012. Aber ich glaube, so seit 2015 höre ich ihn regelmäßig. Und dann geht es immer so weiter. Deswegen, ich bin da ein bisschen in the law mit drin. Und ich habe Babo mit Matthias gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der sich vielleicht noch äußern dazu möchte. Vielleicht auch nicht. Vielleicht macht er auch einen Kommentar. Mal gucken. Aber hab ich gesehen. Und zwar am vorgestern habe ich diese Babo-Doku gesehen. Und wir haben uns Hafti Abi angesehen. Und Hafti Abi ist, für die es nicht kennen, Haftbefehl. Haftbefehl hatte so seinen, ich würde sagen, seinen richtig krassen Durchbruch 2013, würde ich jetzt fast sagen, müsste der Track rausgekommen sein. Nämlich mit, 2012, Entschuldigung, 2012, 2013. Haftbefehl, Chabos wissen, wer der Babu ist. Ich glaube, das kennt man, oder? Ist ein Lied, das kennt man. Also Haftbefehl kennt man ja auch in der Rap-Szene. Für die, die ihn nicht kennen, eben ein Rapper aus Offenbach. Offenbacher Ho, wie er immer so schön sagt. Und der ist, kann man nicht diskutieren, kann man nicht wegreden, einer der größten deutschen Rap-Künstler in unserem Land. Das muss man einfach so anerkennen. Früher, ganz, ganz früher war ja so die Berliner Szene, davor noch die Hamburger Szene, aktiv, ganz groß, wie man es so früher noch kennt, mit die Beginners, Sammy Deluxe, dann in Berlin mit Sido, Bushido, und die ganze Agro-Berlin-Fraktion, oder er ist guter Junge mit Bushido eben, und die ganzen anderen, die man noch so kennt, Massiv und wie sie alle heißen von früher. Also ganz, ganz große Namen im Rap-Business. Und Haftbefehl kam ein bisschen später. Kommt er eben auch aus dem NRW-Sektor, Frankfurt kommt er. Also da unten die Ecke. Frankfurt-Offenbach. Und ja, Chavo wissen, wer der Babu ist, war so sein Peak, würde ich jetzt mal sagen, Song damals, wo der richtig viral gegangen ist. Davor gab es auch schon ein paar Tracks, ich glaube Aslax war so ein Track, der auch sehr, sehr gut ankam. Aber ich möchte mit euch reden, weil mich die Doku doch mitgenommen hat, denn Haftbefehl wurde begleitet ein Jahr, ich glaube, das waren so, oder noch länger sogar als ein Jahr, aber so 2022, 2023, 24, 25, so ein bisschen nach Corona, wurde er begleitet. Und der Mann sah fresh aus. Der hat ja auch ganz viele Tracks danach noch gemacht. Keine Ahnung, Conan und Baba, Cop Killers, 069, das sind alles Banger. Also ich wäre jetzt gar nicht damit anfangen kann, aber eben so dieses 069, ho. Rothschild-Theorie, jetzt wird ermordet. Ja, also der hat ein paar Banger. Die Beats sind übertrieben krass immer. Wirklich, die sind immer Banger. Also von Texten kann man ja halten, was man will. Also was man sagen muss, die Texte, die er schreibt, sind, ja, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ich musste mich auch dran gewöhnen. Ich muss auch sagen, es hat lang gedauert, bis ich mich mit Hafti Abi ein bisschen angefreundet habe, bis ich irgendwann auch gecheckt habe, okay, er ist schon ein guter Künstler. Früher dachte ich auch immer so, Mann, Quatsch mal jetzt nicht so voll, der hat wirklich, so wie man es sagt, Nazi-Slang, so. Aber ich feiere es. Inzwischen feiere ich das. Man kann das echt gut pumpen. Die Lyrics ist jetzt nicht immer die krasseste, wie man so sagt. Also da würde ich so Alligator oder Kool Savas würde ich da noch höher hängen und noch ganz andere. Aber trotzdem ist es nicht schlecht. Und wie gesagt, einer der größten Deutschrap-Künstler, den wir haben in unserem Land. Weil er einfach ja, ich sag mal, er bringt einen Sound, den man so vor schon kannte in gewisser Weise durch die ganze Berliner Zeit von früher, aber irgendwie doch was anderes, weil es ein eigener Stil ist von ihm, eben auch wie er rappt, wie er schreibt. Aber ich würde ihn jetzt nicht als größten Lyriker von Deutschland betiteln, aber dazu später nochmal mehr, denn das wurde so ein bisschen herausgehoben. Aber ja, er ist sehr erfolgreich und man hat ihn begleitet. Und man sieht eigentlich, wenn man es kurz fassen möchte in der Doku, einen Mann, der an Drogen zerbricht. So muss man es leider sagen. Weil es fängt alles damit an, dass er vorgestellt wird, es wird ein bisschen über die Kindheit erzählt. Erstmal noch die positiven Seiten, negative Seiten kommen gleich zu. Die positiven Seiten, er hat angefangen mit Hip-Hop, er hat angefangen, ja, immer größer zu werden, er hat verschiedene kleine Gigs gehabt, dann größere Auftritte und dann eben diesen Durchbruch mit Chabos wissen, wer der Babu ist und so weiter und so fort, mit den ganzen Alben, Universal gesigned und dann werden ganz viele Rapper-Kollegen mit eingeblendet, die sie da auch hingesetzt haben, Leute von Universal, Produzenten, CEOs von Universal, dem Plattenfirma von ihm, wo er ist. Ja, Peter Fox war da, Nico von Backspin, das ist so ein Magazin über Hip-Hop. Jan Delay war auch noch da, Kool Savas war da, also schon auch andere große Rap-Künstler und gesagt haben, boah, Hafti Abi, der ist es einfach, der ist krass, der ist einfach ein Banger, der, ja, so ein bisschen, ich fand es ein bisschen manchmal übertrieben, wo gesagt wurde, gefühlt er ist der größte Rapper Deutschland, finde ich nicht, für mich ist Sido, aber das war dahingestellt, wenn man es mal so rein
der Zeitraum betrachtet. Es ist für mich Sido, aber kann jeder halten, wie er will. Aber halt so richtig gesagt, boah, lyrisch krass, Musik krass, alles krass, ist der krasseste Typ auf der ganzen Welt so ungefähr. Fand ich ein bisschen übertrieben, aber gut, sei es drum. Und dann hat die Doku ein bisschen gekippt. Dann ging es nämlich auch um die Kindheit. Es wurden Einspieler gemacht von, oder es wurden Interviews geführt mit den Brüdern von Hafti, Abi, beziehungsweise wie er eigentlich heißt. Oh, jetzt weiß ich den Nachnamen gerade nicht mehr. Warte kurz. Aykut Anhan. Ja, das ist er. Aykut Anhan. Das ist ein bürgerlicher Name. Und es wurden Einspieler gemacht mit den Brüdern von ihm, mit der Frau von ihm, mit Produzenten eben von ihm, Geschäftspartner von ihm. Und die Stimmung kippt ein bisschen, weil es wird dann darauf eingegangen, ja, Drogen nimmt er, seitdem er 13 ist. Und es gibt so einen Schnitt. Am Anfang sieht man ganz normal noch aus, wie man ihn so kennt. Ich sag wohl einfach mal so schlank, ja, normaler Mann. Und dann gibt's einen Schnitt und dann ein Jahr später, boom, den Mann hat's zerlegt. Und zwar richtig krass an Koks. Der Mann hat eine Nase, die ist nicht mehr wirklich vorhanden, weil die Nasenscheidewand komplett durch ist, durch das ganze Koks. Man sieht in dem Film auch, wie er wirklich dann zerbricht, also wie er manchmal an Psychosen unterwegs ist, hat mich wirklich dann auch manchmal schockiert, ein bisschen dagelassen. Er hat sehr viel zugenommen, was wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass er eben anderes Ventil braucht, eben als Kokain oder andere Drogen. Und der Mann wirkt teilweise in den Dokus oder in den Filmen wirklich, wirklich fertig. Und dann wird natürlich auch ein großes Thema aufgemacht mit seiner Frau. Das ist auch nicht immer alles Einfaches. Er hat zwei Kinder. Und sie sagt auch selber, sie liebt ihren Aykut, aber Haftbefehl hasst sie. Weil das sind eben zwei verschiedene Personen. Und Haftbefehl, / Aykut, weiß wahrscheinlich selber manchmal nicht, wann bin ich jetzt Haftbefehl und wann nicht. Wenn ich Drogen nehme oder auf der Bühne bin oder die Musik mache, dann bin ich Haftbefehl. Aber hat er noch diesen Turn drauf von Aykut, Haftbefehl? Kann er das irgendwie geben? Und wie teilnahmslos er manchmal einfach da sitzt und gefühlt nicht weiß, wo er ist. Und ich finde wirklich, die Doku zeigt, wie ein Mann durch Drogen sein Leben verliert, weil er rutscht dann auch ganz krass in Depressionen, die man merkt. Und ich finde, ein ganz, ganz, ganz schlimmer, beziehungsweise so ein ehrlicher, oder der depressive Menschen haben ja oftmals Antriebslosigkeit, Motivationsloch und dann wahrscheinlich auch ein bisschen Wut inne. Und die Frage nämlich, also sein Bruder kommt dann zu ihm zum Beispiel und sagt, geht's dir nicht gut, Aykut? Er ist teilnahmslos erstmal. Dann fragt er ihn, dann sollten wir zum Arzt gehen. Und er fragt, ja und dann? Und dann kommt die Antwort, dann geht's dir besser. Und dann? Ja, dann kannst du die Sachen machen. Ja und dann? Und dieses und dann, das ist ganz schlimm, weil das begleitet einen. Egal was du machst, egal welche Motivation du dir holst, es kommt immer der Gedanke, und dann? Was habe ich davon? Und dann? Ja, aber dann hast du das und das. Ja, und dann? Ja, aber dann bist du doch gesund. Ja, und dann? Bin ich gesund? Und wenn ich gesund bin, und dann? Ja, dann hast du vielleicht tolle Sachen erlebt. Ja, und dann? Dann habe ich die erlebt. Dann? Fertig. Punkt. Ist mir doch egal. Du kommst nicht an. Es ist alles egal, beziehungsweise, was habe ich denn dann, wenn ich das und das habe? Dann bin ich gesund. Dann habe ich das. Dann habe ich das Album. Dann habe ich dies. Dann habe ich das. Und dann? Es gibt kein Ende. Du kannst kein Glück erlangen. Und das ist wirklich immer ein Satz bei depressiven Menschen, der ist nicht einfach. Also, ich finde, da habe ich es zumindest das erste Mal, wo er das gesagt hat, dachte ich mir so, okay, krass, der Mann ist wirklich tief. Und die Depressionen wurden zum Großteil auch durch seine Kindheit geprägt, denn er hatte einen Vater, der hatte sehr viele Geschäfte am Laufen, sehr viel Geld, hat sich aber schlecht um die Kinder gekümmert. Und er war der Älteste. Nee, stimmt gar nicht, er war der mittlere Sohn von ihm. Aber er hat es so mitbekommen. und dass sich sein Vater auch ganz viele depressiven Schüben befanden hat, ganz viele depressive Phasen. Er hat es mitbekommen als Sohn und er hat auch mitbekommen, dass sein Vater sich umbringen wollte. Er hat es noch verhindert. Und der Vater war sehr kalt. Er hat sich dann auch umgebracht. Der Vater später, da war er gar nicht mal so alt. Ich glaube, da war er 8, 9, 10 ungefähr müsste er gewesen sein. Und das hat er bis heute nicht verarbeitet. Den gab noch ein bisschen mehr eben generell im Plattenbau aufgewachsen. Im Offenbach. Und auch das hat er nicht gut verarbeitet. Also es kommen viele, viele Sachen dazu, wo man ja auch dann, ich sag mal, kein Verständnis vielleicht dafür haben kann, aber eben so, dass man es verstehen kann, warum einige Sachen eben so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, durch diese schwierige Kindheit, das nicht aufarbeiten. Das hat er auch angesprochen, dass er inzwischen in Therapie ist, dass er später auch dann nochmal in eine Zugsklinik kam, in die Türkei. Und es wurden natürlich auch viele Aspekte weggelassen, würde ich jetzt mal behaupten. Generell, wie es dann zur Musik kam, also es wurde dann nur mal angeschnitten, eben so ein bisschen, yo, hat dann hier angefangen, Texte zu schreiben, um das eben zu verarbeiten. Und das merkt man auch in den Texten, dass er viel von dem, was er erlebt hat, verarbeitet. Für alle, die es sich anhören möchten, 1999, da beschreibt er das Jahr eben, also in seinen eigenen Worten eben, und wie viel Schmerz, wie viel Hass, wie viel Trauer auch einfach darin stecken. Das hat er auch in ganz, ganz vielen Texten, die er, oder in ganz vielen Liedern, die er eben geschrieben hat. Das muss man wirklich sagen, dass das macht er schon auch bei einer Weise, die einzigartig ist, dieses Representer einfach, ich ficke jeden, aber eben auch diebe Texte, die er wirklich haben kann. Und da guckt man jetzt nach der Doku nochmal ein bisschen anders drauf. Das ist eine sehr, sehr ehrliche Doku, wo auch gesagt wurde, boah, ist das nicht zu ehrlich? Du hast nie Nein gesagt irgendwie, ob wir was filmen sollen oder nicht. Und Aiko hat dann gesagt, nee, warum denn? Warum? Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich getan habe, ich weiß, wie und was ich tue und dass ich auch manchmal Fehler habe, sehr oft Fehler habe, aber er will es zeigen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch auf Netflix Platz 1 gelandet, weil diese Doku über ihn einfach ehrlich zeigt, wie sein Leben ist, war. Man hofft wirklich, dass es inzwischen besser ist. Also so wie es rüberkam, ist er jetzt vorher erstmal clean. Das ist sehr gut, hat auch wieder ein, zwei Auftritte. Aber auch dieses Auftritt eben, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, was das waren, wo er dann immer gesagt hat, okay Bruder, pass auf, wenn ich auf der Bühne bin, pass auf, wenn meine Nase blutet, eben durch das Kokain, ist total kaputt, er kriegt es nicht mehr mit. Er meint, er kriegt es nicht mit, wenn ihm blutet. Ich krieg's nicht mit, sag mir Bescheid, dann muss ich irgendwie schnell runter, irgendwie Nase putzen, dies, das. Also, und er hat auch gesagt, desto mehr Geld du hast, desto mehr Koks konsumierst du, weil du die Möglichkeiten hast. Desto mehr Geld er verdient hat, desto mehr Koks hat er. Und wie gesagt, es ist eine ehrliche Doku, wie man einen Mann sieht, der an Drogen teilweise zerbricht. Seine Frau liebt ihn aber über alles, bleibt bei ihm, aber es ist trotzdem manchmal echt schwer zu sehen, wo man denkt so, boah. Aber sie hat auch schon so Sachen gesagt von wegen, boah, ich will ihn nicht verlassen, aber irgendwie wird's nicht besser und so. Und sehr dramatisch, sehr eine gute Dramaturgie aufgebaut. Und einfach eine sehr gute Doku. Sagen alle, ich finde sie auch sehr gut. Und wie gesagt, wer sich das mal angucken möchte, sollte das tun, auch wenn man vielleicht mit Hip-Hop überhaupt nicht so viel am Hut hat. Aber einfach den Mann da zu sehen, das ist doch schon bewegend, sagen wir es so. Es ist sehr bewegend, auch wenn ich teilweise eben ein bisschen übertrieben fand, mit dem, er ist der krasseste auf der ganzen Welt. Aber das ist nur meine Meinung. Ansonsten eine sehr gute Doku, kann ich sehr empfehlen. Und wir machen dann jetzt weiter mit dem Amrum-Film. Ich habe mir gerade umgeschieden. Ich dachte erst mal Serie. Nee, wir machen jetzt einen Amrum-Film. Dann haben wir einmal Serie, beziehungsweise kurz Dokumentarfilm, Film und dann eine Serie. Finde ich ganz gut. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Amrum-Film. Amrum, der Film. Der deutsche Kinostart war am 9. Oktober 2025. Der Film geht 93 Minuten lang, ist ab 12 Jahren freigegeben. Regie haben geführt Fatin Akin. Drehbuch wurde geschrieben von Fatin Akin und Hark Bohm. Produktion Lara Förtsch. Ein Film, der ergreifend ist, ein sehr, sehr wichtiges Thema beinhaltet, der sich aber für mich relativ oberflächlich anfühlt. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ja, vielleicht können wir es alle zusammen einmal herausfinden, wenn ich jetzt ein bisschen erzähle, worum es denn da geht. Also, von vorne angefangen. Der Film Amrum spielt im Frühjahr 1945 und er zeigt die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges. Und er spielt natürlich auf Amrum. Der Film ist von einer Buchvorlage. Und ja, auf Amrum, in einem kleinen Dorf, lebt der 12-jährige Nanning. Und ja, lebt er mit seiner Familie und arbeitet manchmal auf einem Feld. Und wie man so rausbekommt, ist seine Familie dem deutschen Volke, sagen wir es mal so, sehr zugetan. Also unterstützt den Krieg, weil der Vater ist zum Beispiel auch im Krieg. Und ja, das sind, was ich gar nicht so wusste, aber also auf Amrum gab es halt eben ganz normalen Leute, die davor schon gelebt haben, vor dem Krieg. Aber es wurden eben auch auf Amrum relativ viele Familien untergebracht, die ja vor dem Krieg bewahrt worden sollten. Von, ja, ich sag mal, höheren Staatsoffizieren, von höheren politischen Leuten in der NSDAP. Und die wurden untergebracht, um halt eben ja die Kinder, die Frauen zu schützen, dass die halt nicht angegriffen werden. Das wusste ich so noch nicht. Und das ist auch eine Familie davon. Der Vater ist eben im Krieg, beziehungsweise eben auf dem Festland in Deutschland. Und ja, es zeigt die letzten Tage eben so vom Krieg. Also da wird schon ein bisschen ja darüber geredet. Aber ich hoffe, es ist bald vorbei. Wir haben jetzt wenig Essen hier nur noch, aber wir hören jetzt immer schon, die Alliierten kommen und die Flugzeugstaffeln. Und man hört immer wieder aus den Nachrichten, die deutschen Nachrichten sagen es natürlich, nein, nein, bei uns ist alles in Ordnung. Wir stehen so kurz davor vom Krieggewinn. Aber es wird sich immer schon mehr rausgehört, dass es eben zu Ende geht, was jeder mitbekommt. Die Nannings Familie, er fragt dann mal so ganz plump nach, irgendwie so von wegen, hier die Frau, die mit auf dem Feld arbeitet, hat mal was erzählt, dass es bald vorbei sein könnte. Hat er sich verplappert und die Mutter ist völlig ausgerastet und gesagt, das ist eine Frechheit, wie kannst du nur das sagen? Unser deutsches Land braucht euch, euer Glaube hält das deutsche Volk am Leben. Und also ja, total eingenommen davon, leider. Und so geht's dann weiter, dass ja der Führer Adolf Hitler stirbt. Er hat sich eben hingerichtet. Ich glaube, es wird dann erzählt eben, dass er in einem heroischen Kampf verstorben ist, natürlich. Und das macht die Mutter so fertig, dass sie hat gerade, also kriegt noch ein zweites Kind, ein drittes Kind meint sogar. Also hat gerade ihre Wehen bekommt sie dann. Und der Krieg ist halt eben vorbei, ne, mit dem Tod des Führers. Und sie kriegt das Kind dann auch. Dann bekommt sie aber Depressionen dadurch. Also einerseits natürlich, glaube ich, es gibt ja diese, jetzt weiß ich den Satz wieder nicht, Bettlege, Depression, also wenn man eben Mutter wird, so. Das gibt's ja zum einen, aber mehr eigentlich so, dass ihre Gedanken, die sie hat zu Adolf Hitler, dass er, ja, der beste Mann auf der Welt ist so ein bisschen und dass das deutsche Volk über allen steht, bla 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 bla, dass das nicht funktioniert hat, dass das nicht ist und dass es Quatsch ist, zum Glück. Und ihr Sohn Nanning, der 12-Jährige, fängt dann immer so an, ja, Mutter liegt nur noch im Bett, isst nichts mehr, schläft nicht mehr, was soll ich denn machen, ich muss irgendwas tun. Und dann beginnt so die Story darum und also es ist fast eigentlich zum Thema, es ist ein sehr wichtiges Thema und aber weil er geht dann nämlich los und es ist ganz wichtig, dass er seiner Mutter eben hilft, okay, ja, die muss jetzt was essen. Und dass ihre Mutter, also die Mutter von Nanning sagt dann, boah, eigentlich möchte ich nur ein Weißbrot haben mit Butter und Honig. So, das ist das Einzige, was ich noch essen will. Das ist mein absolut Lieblingsessen. Alles andere, ne, esse ich nicht mehr. Ich möchte ein Weißbrot mit Butter und Honig. Und Nanning dachte sich so, ja, guck mal hier. Ey, guck mal ein bisschen, wo was los ist hier auf der Insel. Natürlich, auf der Insel gibt es sowas nicht. Also wenig eben. Es gibt wenig Weizen wahrscheinlich, um Weißbrot herzustellen. Es gibt wenig Butter, weil woher? Natürlich auch wenig Honig. Wobei, ich glaube, da gibt es so ein bisschen was. Das heißt, er denkt sich so, fuck, okay, was mache ich denn? Ich muss zum Festland. Und dann heißt es halt Ebbe. Und dann geht er mit seinem Fahrrad los, step, 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 geht ans Festland zu einem seiner Verwandten, holt da so ein bisschen, was das eben betrifft. Ich glaube, Butter holt er. Honig war noch auf Amrum irgendwie so ein bisschen. Und das ist eigentlich dann auch langer Teil des Films, so ein bisschen, dass Nanning eben damit kämpft, dieses Brot zu holen. Und ohne jetzt das ins Lächerliche ziehen zu wollen. Aber man muss sagen, das hat dann so ein bisschen Vibe von, kennt ihr hier Erdbeermarmelade mit Honig? Tom, der immer so ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig haben möchte. Und so kam das so ein bisschen auf die Reise, weil das irgendwie so ein paar Tage mal war, so, oh, heute gehe ich da hin, dann los, step, 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 oh, da nichts, oh, da ist nichts bekommen, na gut, dann gehen wir halt zum nächsten hin. Und das hat, also, es war in meinem Kopf so drin, und das hat ein bisschen die Atmosphäre so weggemacht, weil ich dachte mir so, ja, also es geht ja um die Mutter und das ist total wichtig, ne? Aber das hat irgendwie, weiß ich nicht. Und dann geht's natürlich auch noch darum, das Leben auf Amrum, wie das so ist, die sind ja Zugezogene, die werden noch nicht so richtig akzeptiert von den anderen Kindern. Ja, da müssen sie ihre, haben sie natürlich ihre Flagge nachher weggenommen, ihre Hakenkreuzflagge und so weiter und so fort. Also das sind natürlich wichtige Themen und einfach, ja, darstellen eben, wie das Leben so war, weil es soll ja auch nicht in Vergessenheit geraten, wie gesagt, absolut wichtig. Ja, aber das ist dann so ein bisschen, ja, und dann lernt Nanning langsam, was seine Familie überhaupt ist, weil für ihn ist das gar nicht so klar, dass seine Familie, weil, also sein Vater war Obersturmbannführer der SS, und das war für ihn gar nicht so klar, dass das was Schlechtes ist. Also, so, dass seine Familie irgendwas Schlechtes macht. Und das hat er dann immer so ein bisschen nur gelernt und hat dann irgendwie nachher auch so ein bisschen mitbekommen, okay, irgendwie ist das alles gar nicht so gut, glaube ich, was so meine Familie macht, beziehungsweise was die denken. So, weil für einen Junge kennt ja auch nur das, was er gelernt bekommt. Und sagt natürlich, meine Familie steht über allem. Ich liebe meine Familie. Obwohl die halt nicht so gute Absichten haben. Und so lernt er auch über die Zeit so ein bisschen, dass das gar nicht mal alles so toll ist. Zum Beispiel auch von seinem Onkel Theo. Dass sie da eben, ja, was seine Schwester dann eben so alles gemacht hat und so weiter und so fort. Und dass, ja, dass sie eben die jüdische Verlobte eben von ihm zum Beispiel nicht mehr haben wollten, die musste nach Amerika fliehen und so weiter und so fort. Also, das war alles nicht so gut. Und Nanning will es natürlich erstmal nicht glauben, aber muss es dann doch schmerzhaft feststellen. Und das ist, ja, am Ende von, also, der Krieg ist dann vorbei, Deutschland kapituliert, er schafft es dann auch, das Weißbrot Butter Honig zu beschaffen. Und so langsam, kommt dann zumindest Ruhe für ihn ein. Allerdings ist es dann so, dass der kleine Bruder von Nanning sich über das Brot hermacht, was er so mühsam erarbeitet hat, und Nanning schlägt einfach mit Gewalt auf seinen kleinen Bruder ein. Ja, und dann ist es eigentlich so, dass halt die, ja, also nach Kriegsende kommt halt die Familie in wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil die können halt nichts mehr tauschen. Die haben halt immer so, es gab ja früher so Marken immer, was du tauschen konntest, und dadurch, dass sie eben hoch angesehen waren, hatten die natürlich immer viel vom Staat. Aber jetzt, da es eben nicht mehr so war, wurden die plötzlich, ich sag mal, von der Oberschicht zur Mittelschicht oder wahrscheinlich eher zur Unterschicht da gehören, und das, damit konnten die auch nicht so richtig anfangen. Also, ja, das zeigt so ein bisschen einmal diese, also würde ich jetzt sagen, dieses Aufkommen eben, so das nationalsozialistische Volk, wie das so ist und ne, wir machen das hier alles, hin zu dem, es geht alles den Bach herunter und die Leute fangen oder also es gab natürlich auch genug Leute, die immer schon gesagt haben, scheiß Nazi-Volk, sehr gut, aber eben die nicht. Und Nanning lernt das eben so ein bisschen über die Zeit, dass es nicht gut ist. Genau, und dann gibt's noch mal so einen Szenensprung, wo Nanning dann schweigend am Strand steht von Amrum und dann noch mal so aufs Meer hinaufschaut und noch mal so an die Kindheitstage zurückblickt. Genau. Ja, deswegen, also ein wichtiger Film, ja, gerade wie man immer schon sagt, in der heutigen Zeit. Er hat mich unterhalten im Sinne von, es war jetzt nicht zu lange, also wenn der Film, weiß ich nicht, 2,5 Stunden gegangen wäre, hätte ich schon gesagt, boah, weiß ich jetzt nicht. Er wurde hochgelobt von ganz, ganz vielen ZuschauerInnen, die im Kino waren. Ich fand ihn okay. Also vielleicht bin ich das wieder, ja. Also die Person, die mit mir da war, Grüße gehen raus, Nathalie, die fand ihn auch nur okay. Und die ist eigentlich, die kann auf jeden Fall viel begeistert werden von Filmen. Deswegen, ja, der war okay. Also, kann man sich angucken, kann man aber auch lassen. Also da gibt's, glaube ich, zu dem Thema Zweiter Weltkrieg noch bessere Filme. Ist deutsche Produktion. Zum einen war da Jan Kruger da, zum anderen Matthias Schweighöfer. Völlig, also der war 3 Minuten im Film zu sehen, maximal. Also hat irgendwie 2 Sätze gesprochen, 3 Minuten da gewesen, großen Trailer angekündigt, Matthias Schweighöfer, geil. Da ist er, Grüße gehen raus. Hätt's ihn gebraucht? Nee, war trotzdem da. Ja, naja, gut. Also, ich gebe eine 6,5. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen 6 und 7, weil 7 wäre ich fast schon wieder zu hoch. 6 würde ich sagen, boah, an sich war es trotzdem ganz cool gemacht. Deswegen 6 irgendwie zu niedrig. Ich glaube, ich gebe dir eine 7. Nee, 6,5, Entschuldigung. Und damit würde ich den Film dann auch abhandeln. Und dann hat sich das auch wieder. Also, so würde ich das sagen. Ja. Und dann kommen wir zu der Serie. Nämlich, ich kann es nicht aussprechen, aber ihr werdet wieder alle lachen. Macht aber nix. Wayward. Unberechenbar. Wayward. Ja. Kommen wir jetzt zu. Viel Spaß. Wayward Unberechenbar ist eine Netflix-Original-Miniserie, die am 25. September 2025 erschienen ist und ist eine Geschichte auf wahrer Begebenheit. Denn die Geschichte wurde von, lasst mich jetzt hier kurz einmal erzählen, es spielt in einer fiktiven Stadt, nämlich Tall Pines, die Tall Pines Academy. Und erinnert sehr, sehr stark an die Fälle von der Troubled Teen Industry. Dort, wo schwierige Jugendliche in sogenannten Therapieschulen missbräuchlich Therapiemethoden ausgesetzt wurden. Und das gab es so mal eben. Und der Serienschöpfer und Serienschöpferin und Schauspielerin Mae Martin, der auch da die Hauptrolle spielt, der, ich sag mal, da verarbeitet mit dieser Serie eigene Erlebnisse, die er so erlebt hat. In der Serie spielt er Alex Dempsey, der zusammen mit seiner Frau Laura neu in diese, also in Tall Pines einzieht. Und ich sag mal so, jeder, der so Kleinstädte kennt, der denkt sich so, oh, das ist eine ganz tolle Kleinstadt, jeder kennt jeden so ein bisschen und das gibt auch das Gefühl so wieder, also ganz tolle Kleinstadt, wir haben ein ganz tolles Haus und ich fange jetzt neu hier an als Polizistin und ja, möchte hier einfach für Ordnung sorgen, ein neues Leben aufbauen, meine Frau ist schwanger und wir haben ja ein ganz tolles Leben in der kleinen vorortlichen Umgebung. Allerdings wird dann schnell klar, irgendwas stimmt in dieser kleinen Stadt nicht, was man ja auch so kennt, so aus verschiedenen, ich sag mal, Horror-Szenarien, so irgendwie trügt die Idylle und irgendwas ist komisch hier. Irgendwas passt hier nicht. Denn es gibt noch einen, das ist der erste Strang, würde ich sagen, es gibt, sag mal, 2 Hauptstränge in dieser Serie. Der eine Strang ist eben das, ja, verheiratet oder das Paar eben und dann gibt es noch 2 Jugendliche, die an anderen Schulen dabei sind, Das sind zwei Mädchen. Die eine, sag ich mal, kommt aus sehr, sehr gutem Haushalt, wird sehr unter Druck gesetzt von den Eltern. Und die andere kommt aus eher nicht so guten Verhältnissen. Und ja, man sagt immer so natürlich, die Leute, also die aus den schlechten Verhältnissen, stiftet das Mädchen mit aus den guten Verhältnissen an, Unsinn zu treiben, sagen wir es mal so. Also sie sind gerade nicht so gut in der Schule, schwänzen oft, machen Unsinn, machen Unfug, manchmal auch vielleicht illegale Sachen. Ja, okay, sind halt Jugendliche. Und dann gibt's halt Streit mit den Familien, weil natürlich die Eltern des Mädchens wollen halt eben nicht, dass sie weiter rumhängt mit den Gesindel, so wie sie so ein bisschen sagen, sondern sie muss halt für die Schule lernen, sie muss Instrumente spielen lernen und ein gutes Bild abgeben. Und so gibt's eben Streit und Stress. Und dann wird das Mädchen, was jetzt muss ich einmal kurz nachgucken, wie sie heißt, das nervt mich gerade ein bisschen. Es ist schon ein bisschen her, die Serie geguckt habe, tut mir ein bisschen leid, wenn ich da jetzt ein bisschen was durcheinander werfe. So, nachgereicht. Lila ist die, die aus schlechten Verhältnissen kommt, und Abby die aus guten Verhältnissen kommt. Und dann ist es so, dass die Eltern nicht mehr weiter wissen, weil Abby stellt sich quer, die ist eine Teenagerin, die möchte nicht lernen, die möchte nur mit ihrer besten Freundin Lila zusammen sein, die möchten jeden Tag verbringen, aber die Eltern sagen, no, 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 das geht so nicht, du bist eine schlechte Person, beziehungsweise wir müssen was ändern, weil Lila hat einen schlechten Einfluss auf dich, wir müssen dich separieren von ihr, und das ist auch schon irgendwie so mit der Schule und alles besprochen und pipapo, dann wird sie wirklich so quasi entführt, und Abby wird dann in diese Akademie gebracht, und leider kriegt das mit und denkt sich dann so, Frechheit, das kann auch nicht sein, also das geht nicht, die wird fertig gemacht da, und dann fährt sie eben zu dieser Tall Pines Academy, oder möchte eben auch rein, fährt dahin, um sie halt zu befreien, und dann landen beide da so in der Akademie, und dann kommt immer mehr so ein bisschen das Geheimnis raus, was es denn damit auf sich hat, denn die Schauspielerin, die da mitspielt, das ist Toni Collette. Nee, wie heißt sie? Toni Collette. Entschuldigung, Toni Collette. Die spielt nämlich Evelyn Waite. Ja. Und die ist die Schulleiterin, kann man fast sagen. Und die hat unübliche Methoden, sagen wir es mal so. Also sie sagt immer, dass das ganz wichtigste Wort ist Selbstreflexion. Und es wird halt viel mit Substanzen auch gearbeitet zum Teil. Es wird mit Manipulation gearbeitet. Es wird damit mit Schrecken gearbeitet. Also die Schüler werden da wirklich nicht gut behandelt. Die SchülerInnen werden da nicht gut behandelt. Und so sind beide erstmal da. Und dann Alex, also der Polizist, kommt immer so ein bisschen hinterher, also der kriegt dann so ein paar Sachen mit, so irgendwas ist hier, es wird nicht am Anfang nämlich gezeigt, dass so ein Junge flieht, den finden sie dann, und alle sind immer sozusagen so, ach nein, hier ist doch nichts los, das ist eine ganz normale Kleinstadt und hier ist doch nichts, und ach Mensch, das ist doch so toll hier und du brauchst dir keine Gedanken machen, also normalerweise haben wir hier wirklich so ganz, ganz unspannende Fälle und hier ist nichts, und irgendwie alle sind so ein bisschen darauf bezogen. Es kommt niemand von außen rein. Leute, die in Tall Pines aufwachsen, bleiben da auch. Und das sind sie auch. Und das Spannende daran ist, die Laura ist ja schwanger. Die kam auch schon mal daher aus diesem kleinen Stadt. Ist dann weggezogen, ist dann jetzt wieder hingezogen, weil sie eben da dieses Haus, ganz tolle Haus geerbt haben. Und alle sind so begeistert, weil es gab vorher noch nie ein neues oder ein Baby in dieser kleinen Stadt. Gab es nicht. Also es gab nie, dass Leute ein neues Kind bekommen haben. Und das Einzige, was wir eben hatten, war diese Akademie, wo Schüler hingeschickt wurden. Die sollten Disziplin lernen, Reflexion so ein bisschen. Und man merkt so ein bisschen, dass also gerade auch die Schulleiterin ganz viel verarbeitet von früher irgendwie, was sie so erlitten hat. Und dann, dass auch die Kinder manipuliert werden, gedrillt werden, wirklich psychisch kaputt gemacht werden. Und dann ist es so, dass Alex sich immer ein bisschen mehr dagegen wehrt, er aber auch seine Familie irgendwie nicht verlieren möchte, und die sagen, komm, wir müssen hier weg, aber seine Frau möchte was aufarbeiten und möchte das irgendwie, nee, es ist, ich höre hierher und nee, bla 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 und alles. Und Ja, es ist auf jeden Fall tiefgründig, sagen wir es mal so. Tiefgründig, ich kann aber jetzt schon mal sagen, ich habe die mit Vanessa zusammengeguckt, die Serie. Grüße gehen raus an Vanessa. Und wir beide waren am Anfang hooked, so die, ich sag mal, die ersten zwei Folgen. Ist auch eine Miniserie, also so viele Folgen sind es nicht. Aber dann war es ein bisschen zu, ich sag mal, zu offensichtlich, würde ich fast sagen. Also so wie es man so ein bisschen kennt von so Netflix-Produktionen. So, es geht immer die gleichen Handlungsstränge so ein bisschen. Und es gab irgendwie nicht dieses, wo man dachte, ah, okay, weil da waren halt die beiden Mädchen da in der Akademie, dann haben sie so versucht, einen Aufstand eben zu machen, weil die waren noch ein bisschen klarer im Kopf, die waren eben auch nicht so lange da, haben versucht, einen Aufstand zu machen, haben es auch irgendwie geschafft mit den Wärtern und dann, dass sie gesagt haben, ah, das ist ja alles nicht so gut und sind da eben gegen angegangen. Alex war dann irgendwie so, okay, ich muss für meine Familie da sein, hat dann immer versucht, da wegzukommen, hat es aber nicht wirklich geschafft und das Ende, ich kann sie so ein bisschen spoilern, hört jetzt gerne weg, wenn es nicht so ist, wenn ihr es gerne nochmal gucken wollt. Dann ist es so, dass ja das Kind eben geboren wird und Alex auch irgendwie so sich dann Teil davon, von dieser Gemeinde fühlt, weil alle kommen dann auch zu dieser Geburt und sind dabei und gucken dazu und haben so eine Birthday-Party, ist ganz komisch, irgendwie ist ganz komische Sippschaft da alles, also ist ein Kult, kann man fast sagen. Also es spielt natürlich mit Horror, spielt mit Unnatürlichen, es spielt mit psychischen Sachen, psychischer Horror. An sich cool gemacht, wie man es so kennt von Netflix-Produktionen. Auf den Punkt, ich sag mal, kurz gehalten. Oft immer die gleichen, also ne, man weiß ja irgendwie dann Ende der Folge, irgendwas passiert Spannendes, nach Folge 3 passiert und irgendwie das und das. Kann man ja schon ein bisschen so aufbauen. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, was mir gefehlt hat, aber irgendwas war, vielleicht war es zu kurz, vielleicht war es dann doch irgendwie zu offensichtlich, was man dachte, irgendwie, ja, okay, am Ende ist es dann irgendwie doch so, dass es so ist. Und dann war ich ein bisschen ernüchtert irgendwie und es hat mich dann nicht mehr gehuckt. Und die Serie hat mich irgendwie nach Folge 3, 4, würde ich sagen, mehr sind es dann fast, ich glaube, 6 Folgen, eine Staffel eben. 7 Folgen, lass mich nicht lügen, ist auch egal. Wie gesagt, wenn ich irgendwas falsch erzähle hier, dann sieht es mir nach, ich habe es länger, also schon länger her, als ich geguckt habe. Aber ich wollte es trotzdem erzählen, hatte irgendwie einen Drang, darüber zu reden. Und korrigiert mich gerne, wenn ihr irgendwas sagt, ah, das stimmt aber so gar nicht, halt mal deinen Mund. Sagt es gerne in den Kommentaren oder schreibt mir bei papierschnitt-podcast Instagram, sehr gerne bin ich da erreichbar. Aber irgendwas hat mir gefehlt, kann nicht genau sagen was, aber ich gebe eine 6 von 10. Hat mich nicht so umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und IMDb, auch da wieder kann man natürlich sagen, okay, ist das aussagekräftig, ist sowieso meistens ein bisschen schlechter. Die SchauspielerInnen waren cool, ich fand die nice gemacht. Ich fand, dass, ja, die kennt man ja auch aus ganz verschiedenen Horrorfilmen, das weiß ich leider nicht aus welchen, aber dass eben die Toni Collette, ja, die Evelyn Wade spielt, die ist ja auch bei ganz, ganz vielen Horrorfilmen mit dabei und macht das auch wirklich cool. Ich habe letztens sogar erst einen gesehen, ist auch schon länger her, Halloween. Ich weiß leider nicht mal, wie er heißt. Ah, verdammt, weiß ich nicht mehr. Aber egal, darüber wollen wir jetzt auch nicht reden. Hat das cool gemacht, gut geschauspielert, kann man nichts gegen sagen. IMDb gibt den Ganzen eine 5,9 bei 25.000 Bewertungen. Also deckt sich ungefähr mit meiner Einschätzung. Wie gesagt, meine Meinung ist es, kann auch sein, dass Leute sagen, das ist eine 10 von 10, manche sagen, vielleicht ist es eine 2 von 10. Aber ja, wie gesagt, also es ist auch da wieder wichtige Themen, mentale Gesundheit, mentale, ich sag mal, Verstümmelung von Teenagern, Kindern, auch Erwachsenen zum Teil, dass das nicht geht und es ist ja auch eine wahre Begebenheit, erinnert sehr stark eben an die Schulen, die ich vorhin erwähnt hatte. Und er hat ja eben dann auch, May Martin hat sehr viel verarbeitet mit dieser Serie, was total wichtig ist. Wenn man sich das vielleicht nochmal ins Gedächtnis ruft, dass es auch eine wahre Begebenheit ist, dann wirkt das nochmal alles viel, viel dramatischer und viel schlimmer. Und ja, ich denke aber, das ist alles, was ich dazu sagen kann, möchte. Ja, würde ich sagen. Schreibt gerne, was ihr dazu denkt, ob ihr die Filme gesehen habt, ob ihr die Serien geguckt habt. Ob ihr noch weitere Empfehlungen habt, auch das ist immer sehr gern gesehen von mir. Empfehlungen von Filmen, Serien, Büchern, die kommen auch jetzt wieder. Keine Sorge, Wenn ihr da irgendwas habt an Vorschlag, gerne mir schreiben, entweder in Kommentaren bei Spotify oder wo auch immer ihr es hört. Oder auch einfach gerne, da bin ich meistens besser erreichbar, sagen wir es mal so, unter Instagram Papierschnitt-Podcast, wie schon erwähnt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, Papierschnitt, vergesst nicht, euer Pflaster abzuziehen. Bis dann.